Ich glaube, bei Wein ist das Thema, dass teilweise Weine sehr, sehr teuer wiederverkauft werden und viele Junge sich das auch gar nicht leisten können, sich da ranzutasten. Wir gehen komplett über Kontakt eigentlich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Mein Name ist Antonia Sell und heute spreche ich mit einer Frau, die Südtiroler Wein in die Welt trägt. Julia Springett ist 32 Jahre alt, 11 davon bei der Kellerei Terlan. Heute ist sie Sales Managerin mit internationaler Verantwortung und 6 Monate im Jahr unterwegs zwischen New York, Tokio und Paris. Aufgewachsen auf einem Hof mitten in den Grieser Weinbergen, lässt sich Julia nie gern in Schubladen stecken. Freestyle, Snowboarden, Motorradfahren, alles nur nicht mädchenlike. Ihr Credo? Ich liebe jede Art von Herausforderung, weil ich fest daran glaube, dass man nur daran wächst. Heute wollen wir mit Julia Springett über ihren Weg vom Spargelverkauf zur internationalen Vertriebsmanagerin sprechen, über Mut, Marktstrategien und darüber, wie man Weine verkauft, wenn sich der Genuss neu erfindet. Liebe Julia, wie schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir fangen mal an, wo du sozusagen aufgewachsen bist. Du bist in Gries aufgewachsen, im Lagrein-Gebiet.
Genau.
Welche Erinnerungen an deine Kindheit schmecken und riechen immer noch nach Wein?
Eigentlich alles von meiner Kindheit. Also das alte Haus, in dem ich aufgewachsen bin, das war mitten in den Lagrein-Weinbergen in Gries. Also zu allen Seiten waren Weinberge, überall, wo ich gespielt habe, wo ich mit dem Fahrrad gefahren bin, überall, wo ich alles gelernt habe eigentlich, wo ich alle Freunde getroffen habe. Also es war ein Riesenspielplatz rund ums Haus rum, auch wenn unser Familienweinberg eigentlich klein ist, also ein halbes Hektar. Also die Weinlese, alles, ich kann das heute fühlen und erinnere mich sehr gerne daran, ja.
Du hast dann nach der Schule in Bozen BWL studiert. Du wolltest aber, glaube ich, ursprünglich raus in die Welt, eventuell nach Dänemark einen Master dort machen. Was hat dich damals dann doch an die Heimat gebunden und was hat dich ursprünglich ein bisschen eingeengt, dass du eigentlich weg wolltest?
Also ich glaube, eigentlich kann ich beide Fragen mit derselben Antwort beantworten. Es war mir damals, also angefangen mit 15, 16 Jahren, später dann beim Studium, ein bisschen zu klein, aber vor allem zu ruhig hier. Es ist nie was passiert, es war mir zu friedlich, ich wollte ein bisschen Action, ich wollte eben Herausforderungen und hier fühlte es sich immer ein bisschen zu sicher an. Und genau das ist das, was ich heute immer noch so schätze. Es ist nichts passiert, während ich weg war. Also es ist ja natürlich eine Region auch im Wandel und entwickelt sich sehr schön, aber es ist für mich unglaublich sicher und friedlich hier.
Du hast damals, dein Einstieg bei der Kellerei Terlan war eigentlich ein Praktikum im Spargelverkauf, wenn ich mich richtig informiert habe. Und plötzlich warst du im Weinverkauf. Wie ist das passiert?
Also angefangen hat es eigentlich damit, dass ich musste für die Uni ein Praktikum machen und habe mich so ein bisschen umgeschaut. Also der Plan war ja wirklich irgendwann oder irgendwo einen Fuß reinzubekommen, wo ich später mal auch durch die Welt reisen kann. Also eigentlich mein einziges Ziel. Ich wusste nicht, in welchem Bereich ich arbeiten möchte, aber ich wusste immer, ich möchte irgendwo arbeiten, wo ich die Möglichkeit habe, rauszukommen, die Welt zu sehen und so weiter. Und dadurch, dass meine Eltern oder meine Familie hier Mitgliedsfamilie ist von der Kellerei Terlan, hat mein Vater mich mal mitgenommen zu einer Jungweinverkostung hier, die jedes Jahr stattfindet. Und mir hat das so gefallen, das Thema Wein. Und dann hat er gesagt, ja, mach doch hier mal ein Praktikum. Ich habe da angefragt, wurde dann zum Spargelverkauf, also dort eingesetzt und habe dort auch verkauft, also wirklich Kundenakquise und die Kunden angerufen, ob sie noch was brauchen. Also das ist sehr direkt, das ist ein sehr kleiner Betrieb innerhalb der Kellerei Terlan. Und wie ich dann eigentlich zum Wein kam, das war Not am Mann. Also damals mehrere Kolleginnen in Mutterschaft und eine Kollegin hat es später dann auch gekündigt. Und ja, ich wurde dann gefragt, ob es mich interessieren würde, weiterzumachen auf dieser Seite vom Hof. Also das sind zwei getrennte Gebäude und da bin ich eigentlich so ein bisschen reingerutscht. Dann war aber von Anfang an das Ziel, dass ich beim Wein ankomme.
Das war damals, glaube ich, dein jetziger Chef, der Verkaufstalent entdeckt hat, Klaus Gasser. Was hat er damals in dir gesehen, was du vielleicht damals noch nicht in dir gesehen hast?
Also Klaus sieht allgemein oft sehr viel in Leuten, was man am Anfang vielleicht nicht so wahrnehmen würde oder von außen nicht so wahrnehmen würde. Und er sagt heute auch, er hat einfach gesehen, ich bin nicht eine, die Stunden zählt oder sagt, warum soll ich das machen, sondern was zu machen, ist es jetzt zu machen. Auf Südtirolerisch würde man sagen, Bucklerin. Also ich habe mich nie vor Arbeit gedrückt und er brauchte jemanden und er hat einfach darauf vertraut, dass er mich schulen kann, weil von Wein wusste ich ja wirklich wenig. Und hat aber meinen Einsatz damals von außen gesehen, also beobachten können und hat darauf vertraut.
Haben Sie noch die Kontrolle über Ihre Daten oder kennt Ihr Chatbot bereits all Ihre Firmengeheimnisse? ConDash ist die sichere KI-Plattform für Unternehmen, entwickelt von Converto Lab mit konfigurierbaren KI-Agenten, genau abgestimmt auf Ihre Prozesse, EU-gehostet und 100% datenschutzkonform. Infos und Demo lab.converto.eu. Converto. Passion for Technology.
Du hast das gerade angesprochen, du bist eingestiegen und du wusstest eigentlich noch nicht so wirklich viel von Wein. Kamst nicht auch von irgendwie einer Weinuni oder so. Du hast dir das also erarbeitet, abgeguckt, erlesen. Erzähl mal, wie hast du dein Wissen dir angeeignet und was hast du von Klaus Gasser gelernt, fachlich und menschlich?
Sehr viel. Also ich würde auch bei wie habe ich mein Wissen erlangt auch angetrunken dazu zählen, weil die ganzen Flaschen, die dabei zugrunde gingen, die darf man auch nicht ganz vergessen. Ganz am Anfang hieß es auch von Klaus Gasser selber, Wein wird getrunken, also du musst eine Flasche aufmachen, um wirklich zu verstehen, was drin steckt. Mhm. Also die Theorie ist natürlich super wichtig, um zu verstehen, wie wird das Produkt überhaupt bereitet, wo kommt es her, also dann auch wirklich zu verstehen, was passiert im Weinberg und alles. Mhm. Aber am Ende muss man die Flasche aufmachen, also am Ende muss man wirklich verstehen, was ist das Produkt oder was wurde daraus, was ist die Geschichte dahinter, da steckt einfach viel mehr in der Flasche drin. Also ich habe immer zugehört, also ich habe immer mit einem Ohr, war ich immer bei den Großen in unserer Branche und habe zugehört, wie sie darüber reden, wie sie über Weine denken. Die Geschichten der Winzer dahinter haben mich immer sehr fasziniert. Also das war für mich nie einfach nur eine Flasche Chardonnay, sondern das war ein Gebiet, eine Historie. Wie kam Chardonnay überhaupt in dieses Gebiet? Also ich bin immer weit zurückgegangen und habe dann auch die Kurse, die Sommelier-Kurse belegt, muss ich sagen. Also ich habe bis heute die Prüfung nie abgelegt. Ich glaube, ich habe jetzt auch das letzte Jahr noch Frist, wo ich das machen könnte. Ja, das Thema hat mich einfach reingefressen und das ist wie ein Buch, das man nicht weglegen kann und das Buch ist mein Leben geworden.
Ja. Wenn du auf deine Karriere sozusagen bis heute blickst, von dem jetzigen Standpunkt, welche Station war da dein größter Wachstumsschub? Also wo hast du dich am meisten entwickelt?
Also zu Eingang wurde ja schon festgestellt, dass ich Herausforderungen allgemein sehr gerne annehme, weil ich habe tatsächlich jedes Mal Angst, wenn irgendeine neue Herausforderung kommt. Aber ich weiß, wenn ich vorbereitet bin, das durchziehen werde, das einigermaßen gut über die Bühne bringen werde, aber dass ich dann daran gewachsen sein werde. Also bis heute die allergrößte Herausforderung war für mich tatsächlich im ersten Jahr, wo ich dann international unterwegs war oder sogar eigentlich im Jahr vorher noch. Da wurde ich anstelle von Klaus Gasser zu einer Veranstaltung eingeladen, die wirklich, wirklich sehr hochkarätig war. Da waren zwar nur 30 Personen dabei, aber die waren die Investoren eines Weinkellers in einem 2-Sterne-Restaurant in einem 5-Sterne-Hotel auf Sylt. Also der Keller war so mächtig, dass der verkauft wurde an Investoren. Und ich sollte eine Weißburgunder Verkostung bis in die 50er Jahre zurückleiten. Also ich bin 93 geboren. Ich trinke noch nicht so lange. Das heißt, ich trinke jetzt mittlerweile schon länger, aber hatte damals natürlich 50er, 60er Jahre entweder noch gar nicht verkostet oder vielleicht einmal. Also konnte noch nicht wirklich aus dem Nähkästchen plaudern, sondern musste wieder zuhören, was Klaus Gasser darüber sagt, was Rudi Kofler, unser Kellermeister, darüber sagt. Aber das war bis heute mein schwierigster Moment, aber auch der Moment, wo ich am meisten drauf stolz war.
Die Weinbranche international und der Verkauf ist ja recht traditionell, vielleicht auch in Anführungszeichen noch ein bisschen eine Männerdomäne. Wie hast du dich da sozusagen behauptet und gab es auch mal zwischendurch Momente, die du wegstecken musstest?
Naja, ich habe einen Haufen Idioten auch getroffen, aber ich schiebe es jetzt mittlerweile einfach in diese Kategorie. Also so wie ich immer schon gerne das gemacht habe, wo es hieß, das macht ein Mädchen nicht. Oder wenn mal eine gut darin war, dann hieß es, ja, für ein Mädchen ganz okay. Erst dann hat mich eigentlich diese Tätigkeit mehr interessiert. Und das war beim Wein genauso. Ich habe es immer schon genossen, reinzukommen in einen Raum, vielleicht auch 30 Männer verschiedenen Alters vor mir stehen zu haben und die auch mal wirklich durch Wissen und durch die Art vielleicht, wie ich dann auch die Weine erklärt habe, überzeugen zu können, durch mein Wissen über den Betrieb und die Geschichte davon, das auch weiter. Also ich habe mich immer mehr darauf konzentriert, was ist der letzte Eindruck, als was ist der erste Eindruck von denen. Und alle, die mich anschließend immer noch nicht ernst genommen haben, konnte ich entweder nicht überzeugen oder waren oft auch einfach Idioten.
Sehr schön. Gute Einstellung. Du bist jetzt aktuell, glaube ich, fast die Hälfte des Jahres unterwegs. Wo bist du unterwegs? Also welche Märkte betreust du und wie positionierst du da den Terlaner Wein?
Also wir sind eigentlich ein sehr kleines Team hier. Wir sind zwar eine Genossenschaft, also genossenschaftlich organisiert, also vertreten sehr viele Familien, also insgesamt ein großes Team. Aber den Verkauf haben wir, das heißt vor mir lange schon Klaus Gasser, so gestaltet, dass jeder Kunde, jede Handelsagentur, jeder Importeur immer mit jemandem wirklich vom Herzen des Betriebes spricht. Das heißt, wir haben nie Area Manager oder jemanden, der jetzt nur für den deutschsprachigen Raum zuständig ist oder so, sondern wir machen alle, also wir sind drei Reisende, sagen wir so, wir drei machen alles, die ganze Welt betreuen wir. Das heißt, aber ich kann wirklich jetzt in London drüber sprechen, wie es in Tokio rüber, wie es in Florenz läuft. Was es für mich unglaublich spannend gemacht hat, weil ich habe im sehr jungen Alter damals schon Zugang zur ganzen Welt bekommen, aber auch Zugang zu unterschiedlichen Kulturen, Menschen, Arten mit Wein umzugehen, verschiedene Verkaufsarten auch. Also Verkauf wird ja ganz unterschiedlich gehandelt in der gesamten Welt. Und meine Art, den Wein zu positionieren oder wie wir meistens vorgehen, ist wirklich, wir versuchen sehr nahe immer an den Sommeliers oder an den Weintrinkern zu sein. Das können zum einen Endverbrauchermessen sein, zum Beispiel mit den ganzen Weinkritikern wie Parker, Sackling, Falstaff und so weiter. Oder was ich meistens mache, ich habe Termine mit Importeuren. Ich sage, ich komme jetzt 2 Wochen in die USA. Die schicken mich dann in Märkte, wo es gerade jemanden braucht, um die Weine näher zu bringen. Und dann mache ich Masterclasses oder treffe mich einfach mit Sommeliers, lass die Weine verkosten und gebe einfach einen tieferen Einblick in die Weine. Im Haus hier gibt's natürlich noch ein ganzes Team an, ich sage immer, unser Fels in der Brandung, wenn wir draußen unterwegs sind, nicht mehr wissen, in welcher Zeitzone wir unterwegs sind und so weiter. Also wo wir anrufen können und sagen, hey, was ist jetzt los? Was steht auf dem Plan? Was ist zu Hause los?
Man kommt ja von diesen ganzen Reisen wieder und kriegt ja auch wahrscheinlich viel Feedback von den Menschen, mit denen man da spricht. Wie der Wein ankommt, welchen Wein sie mögen. Wie kommst du mit diesem Feedback zurück?
Also unterschiedlich. Die Weine werden nicht verändert aufgrund von Trends und so weiter. Also wir konzentrieren uns auf reifes Traubenmaterial. Wir konzentrieren uns auf Weine, die zu essen funktionieren. Und deswegen passt es eigentlich, es ist relativ zeitlos. Da gibt es natürlich einen Trend, der sagt, nee, no alcohol, deswegen sind wir zu hoch vielleicht oder Südtirol allgemein. Ich habe immer gesagt, wir waren immer schon zu langsam für Trends. Also ich bezeichne uns wirklich als Traditionsweingut seit über 130 Jahren mittlerweile. Man nimmt natürlich vom Markt mit, dass man merkt, okay, jetzt aktuell wird zum Beispiel viel mehr Weißwein getrunken, was uns in die Karten spielt. Wir machen 70% Weißwein. Das merkt man auch im Verkauf, aber wir werden die Weine nicht ändern.
Du hast auch gerade erwähnt, ihr seid nicht groß. Könnt ihr eure Mengen mit euren bestehenden Kunden einfach platzieren? Oder seid ihr wirklich auch immer dabei, neue Kunden zu gewinnen, neue Märkte zu erschließen? Oder ist es sozusagen in Anführungszeichen mit eurer Menge gesättigt?
Naja, wir sind ein Betrieb, der eigentlich seit längerem nicht wirklich auf Wachstum aus ist. Wir machen neue Märkte auf, aber nicht in Mengen. Wir machen vor allem nicht neue Kanäle auf. Das heißt, ich suche jetzt nicht die große Supermarktkette, wo jetzt jetzt leichter plötzlich containerweise Wein reinfließen würden, sondern man macht vielleicht einen neuen Markt auf, wo man sagt, da redet momentan alle Welt davon, die Stadt ist gerade super hip oder der Gourmet-Kritiker schreibt gerade über die Top-Gastro in der Stadt und dann macht man halt mal eine Palette in dem Land vielleicht. Also okay, es geht da nicht um mengenmäßig groß neu zu platzieren, sondern für die Marke noch mal mehr Sichtbarkeit in Top-Gastro oder Top-Wine-Bars oder einfach Top-Vinotheken.
Ich verstehe. Mhm. Welcher Exportmarkt ist aktuell euer stärkster? Also wo
exportiert ihr?
Deutschland.
Deutschland, ja.
Ah.
Absolut. Schon sehr lange.
Okay.
Ich glaube tatsächlich, also wenn nicht für alle Südtiroler, dann wirklich für sehr viele, sicherlich auch aufgrund vom Tourismus in Südtirol. Also die Deutschen kennen einfach Südtirol, kennen unsere Weine und trinken auch zu Hause gerne ein bisschen Urlaubsgefühl.
Wenn du so extrem viel jetzt unterwegs bist, wie erdest du dich auf den Reisen? Wenn du manchmal aufwachst, vielleicht weißt du jetzt gar nicht, wo du bist.
Ich versuche immer so viel vom Ort aufzusaugen, wie ich kann. Das heißt, ich laufe unglaublich viel rum. Ich erkundige mich mal sofort drüber, wo der erste Termin stattfindet und alles unter 1,5 Stunden versuche ich zu Fuß dahin zu laufen, um die Stadt einfach wirklich kennenzulernen. Also ich war vor ein paar Monaten zum Beispiel zum ersten Mal in Tokio und hatte einen Dreivierteltag frei und habe 28 Kilometer zu Fuß hinter mich gelegt. Ja, so lerne ich die Stadt kennen und so schaffe ich Erinnerungen und nur so weiß ich, wo ich war. Es gibt auch viele Orte, wo ich gar keine Ahnung mehr habe, dass ich da überhaupt mal war. Und abends wird immer mal Netflix angemacht. Irgendeine teilweise auch super doofe Serie, die ich überall schaue, um so ein bisschen Zuhausegefühl manchmal zu haben. Ja.
Das verstehe ich. Um noch einmal auf den Weinmarkt zurückzukommen. Es ist ja aktuell auf jeden Fall für viele nicht die einfachste Zeit, Wein zu verkaufen. Es verändert sich. Was hat sich deiner Meinung nach im internationalen Weinverkauf in den letzten Jahren am stärksten verändert?
Wie ich vorhin gesagt habe, rot zu weiß.
Ja.
Also die noch trinken, also tatsächlich trinken auch immer noch viele, ganz viel ist übergegangen auf Weißwein aufgrund von anderen Trends auf jeden Fall. Also
okay,
ich sage immer ein Riesentrend, Fusion Food. Also bis auf wenige Kulturen, die nicht wirklich viel Fusion brauchen, weil sie so eine starke Esskultur schon haben, kochen aber wirklich extrem viele immer mehr mit Einflüssen, die manchmal asiatisch, manchmal südamerikanisch, also was halt gerade oder skandinavisch, was gerade Trend ist. Das verändert natürlich, was man dazu trinkt. Das verändert Gesundheitsfokus, verändert. Trinke ich leichter, trinke ich weniger, trinke ich besser. Also es ist momentan schon ein großer Wandel. Uns selber betrifft es natürlich auch, aber wie gesagt, wir sind so ein Traditionsbetrieb, dass mich fragt eigentlich schon lange niemand mehr nach, macht ihr auch einen Wein ohne Alkohol oder macht ihr einen Low Alkohol oder macht ihr Orange oder Sparkling, wovon die Welt halt gerade spricht. Also wir werden mittlerweile wirklich einfach dafür akzeptiert, dass wir Terlern sind und schon lange an dem festhalten, was wir halt schon seit teilweise 100 Jahren machen.
Wie hat das dein Chef hingekriegt, dass ihr so gut etabliert seid in diesem Markt?
Grandios. Also ich muss sagen, ein großer Meister. Ich konnte sehr viel von ihm lernen, dadurch, dass er auch so vorausschauend war. Also er hat 1994 hier angefangen zu arbeiten. Auch er wollte eigentlich nur mal eine Saison im Keller mithelfen und ist dann bei den alten Flaschen, die wir im Keller haben, hängen geblieben und eigentlich an der Passion und an der Geschichte von Terlern. Und hat gleich verstanden, das zu nutzen, damit in die Gastronomie zu gehen und die Weinkarten als Vitrinen zu nutzen. Also das muss ja jemand nicht trinken, aber er hat's gesehen. Und über die letzten 30 Jahre oder über 30 Jahre haben wir es halt geschafft, die Weine oder eher am Anfang, ich helfe jetzt ein bisschen mit, die Weine zu positionieren in den besten Weinkarten, wirklich von New York bis Tokio.
Mhm.
Und die Leute sehen einen immer wieder, nehmen die Marke dann verstärkt inmitten der anderen großartigen Weine der Welt wahr, in den besten Restaurants oder auch in den hippen Weinbars oder tollen historischen Vinotheken, die wir auch in Italien viele haben. Dadurch wurde eine Marke geschaffen. Und Marken sind immer ein bisschen unabhängiger von, ein bisschen, nicht komplett, aber ein bisschen unabhängiger von Trends und ein bisschen krisenfester auch.
Das führt mich nämlich gerade zu meiner nächsten Frage. Ist deine Rolle dann vielleicht auch ein bisschen mehr Markenbotschafterin als Sales Managerin oder beides?
Sicher beides, weil beim Verkauf, also Preisgespräche, Verfügbarkeiten und so weiter, sind natürlich jeden Tag, stehen die auf der Liste. Oft, also vielleicht anders als an anderen Orten, oft mehr, nee, du kannst nicht so viel haben, sondern nur so viel. Bei einigen Weinen natürlich nicht quer durch die Bank. Also es ist weniger Druck, da jetzt extrem zu schieben. Aber ganz klar auch Markenbotschafterin. Also ich durfte hier lernen, was es bedeutet, Kellerei Terlan auf der Flasche stehen zu haben, dass es nicht einfach nur ein Sauvignon Blanc ist, der irgendwo gerade in ist, sondern wie lange wir den schon machen, warum wir den immer schon so machen, wozu der passt, von wem der getrunken wird, wo wir den stehen haben. Und einige unserer Weine sind auch teilweise Marken geworden. Ich glaube, da könnten wir mal ganz kurz einen anderen Wein reinfüllen und das würde sich trotzdem bewegen, weil wirklich die Marke so stark geworden ist. Und ich bin mehr als nur Markenbotschafterin. Teilweise sichere ich auch die Marke. Also ich beschütze die Marke auch, ja.
Verkauf wird ganz unterschiedlich gelebt. Was unterscheidet das Verkaufen in den USA zu Japan? Muss man wahrscheinlich mit den Menschen anders umgehen, anders anfassen.
Ja, also Touren sind schon komplett anders gestaltet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Italien, was natürlich unser ältester Markt ist, also da haben wir teilweise Kunden, die Weine von uns noch bis in die 50er zurück im Keller haben, ganz, ganz alte Strukturen in fünfter, sechster Generation geführt. Da geht man auch hin, einfach mal wirklich über die lange Zusammenarbeit zu reden, mal einen Kaffee da zu trinken, dort zu grüßen. Also da geht's wirklich sehr viel um Beziehungen, Freundschaften, langjährige Partnerschaften, wo es nicht darum geht, du bist letztes Jahr 10% zurückgefallen. Das interessiert in dem Moment nicht. Also das sind wirklich sehr, sehr loyale Freunde und Fans auch. Die wiederum ja auch alles für die Marke dann machen. Mein extremstes Beispiel von, was ich manchmal eigentlich so einen amerikanischen Stil vom Verkauf manchmal nenne, war in Las Vegas. Da ging es um mehrere tausend Flaschen eines Weins in einem riesen Hotel zu positionieren. Also der war dann in allen Hotelbars. Und ich hatte 2 oder 3 Minuten Zeit, den Wein zu präsentieren. Ja, das ist dann halt krass, ne? Man steht vor der Tür, wirklich wie in den Filmen. Also ich habe die Reihe der anderen Vertreter jetzt nicht gesehen, aber vermutlich hatte der Bayer da noch 20 andere Termine nach mir und vor mir. Und ich hatte 90 Sekunden oder 2 Minuten oder circa den Pinot Grigio damals zu präsentieren.
Hat und haben Sie ihn genommen?
Hat geklappt. Also es war wenig investierte Zeit für ein gutes Geschäft.
Muss man sagen.
Und auch in den USA ist schon Ostküste, Westküste ist schon unterschiedlich. Westküste ist oft sehr nett. Die sehen mich einmal und nennen mich schon einen very good friend, also sehr guten Freund. Und dann am nächsten Tag erkennt man sich kaum wieder. Also das ist eher oberflächlich manchmal. Die Ostküste ist ein bisschen europäischer, würde ich sagen. Die sagen dir, wenn es nicht gut ist oder wenn sie es nicht gut finden. Wenn sie aber sagen, dass sie es gut finden, dann finden sie es gut. Und wenn sie sagen, die werden das kaufen, dann kaufen sie es auch meistens.
Okay, also, verstehe.
Und ich mag die direkte Art.
Wie wichtig ist die Balance zwischen Tradition, Qualität und wirtschaftlicher Stabilität für die Mitglieder?
Alles. Also ich beschreibe den Erfolg, den eine Genossenschaft haben kann, immer als Kreislauf. Also alle drei Faktoren müssen stimmen. Das heißt, im Weinberg muss alles wirklich perfekt funktionieren. Die müssen aber auch die Passion dafür haben. Die müssen wissen, was wird daraus. Deswegen teilen wir auch immer wieder damit, wo landen die Weine, zwischen Bourg al-Arab und Sketch in London, oder Pinchiori in Florenz. Weil das sind Orte, die sie teilweise kennen. Und dann sind sie stolz drauf, dass sie Teil von diesem Wein produzieren. Die Qualität, die dann, also der Kellermeister kann nur aus Top-Trauben Top-Weine machen und ich kann nur Top-Weine in Top-Restaurants verkaufen. Gut positioniert, ohne Aktionen und Discounts verkauft, heißt, der Winzer wird auch wirklich belohnt für seine vielen Stunden, die er noch zusätzlich investiert im Weinberg. Und dann macht er das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen lieber. Also es muss sich schon auszahlen.
Gerade bei der jungen Generation verändert sich aktuell viel, was den Weinkonsum betrifft, was den Alkoholkonsum betrifft. Wie geht ihr damit um als Kellerei? Habt ihr Überlegungen, alkoholfrei zu produzieren? Manche machen ganz besondere Traubensäfte, hochqualitativ. Habt ihr da irgendwelche Ambitionen?
Nein, nicht in der Hinsicht. Also wir werden das Sortiment nicht verändern, weil, wie gesagt, wir werden geschätzt und wahrgenommen für die Weine, die wir seit mehreren Jahrzehnten produzieren. Wir wollen auch gar nicht Leute, die, also die neue Generation, wieder zum Alkohol verführen, die sich dagegen entschieden hat. Das ist auch gar nicht möglich oder auch gar nicht unser Wunsch. Also man muss ja auch gar nicht mehr dahin, wo der Konsum mal war vielleicht. Ich sehe aber schon, dass nicht allgemein Alkoholkonsum rückgängig ist, weil wenn man Statistiken anschaut, Destillate und so weiter, stärkerer Alkohol, stimmt, eigentlich in vielen Ländern immer noch steigend ist. Ich glaube, bei Wein ist das Thema, dass teilweise Weine sehr, sehr teuer wiederverkauft werden und viele Junge sich das auch gar nicht leisten können, sich da ranzutasten. Wir gehen komplett über Kontakt eigentlich. Also wir machen bei uns Führungen im Betrieb. Wir versuchen Leute, auch nicht nur den super Drei-Sterne-Sommelier irgendwie zu uns einzuladen, sondern jeder ist hier willkommen, auch mal eine Führung zu machen. Wir zeigen unsere Produktion. Wir machen Verkostungen, wie gesagt, mit den Weinkritikern, wo man wirklich Zugang bekommt zu den jungen, neuen Konsumenten, die sich da rantasten wollen und halt für 40 Euro Eintritt sich auch mal 100 Weine durchverkosten können. Und ich sehe, dass allgemein schon Interesse dazu besteht. Und was ich auch sagen möchte, Wein ist ja nicht nur ein alkoholisches Produkt, sondern Wein ist einfach auch Kultur, das ist Kunst. Und da gibt es so unglaublich viel Hintergrundwissen darüber zu erfahren. Und da ist so viel, so ein großer kultureller Aspekt dahinter, der, glaube ich, viele junge Leute auch schon interessiert.
Das geht ja so ein bisschen auch in diese Richtung des Erlebens und Erlebnisse schaffen, Erinnerungen vielleicht auch schaffen, Weintourismus. Wie steht ihr dazu, zu diesem Thema?
Also wir hatten bis vor einigen Jahren ein sehr, sehr kleines Team. Das heißt, wir konnten leider nur wenige Führungen bei uns durchführen, weil da musste immer jemand aus einem anderen Bereich weg und dort einspringen. Wir machen das viel stärker heutzutage, weil man da einfach durch die Bildung, durch den Einblick viel näher wieder an die Leute rankommt und auch wieder so Beziehungen starten kann, die meistens dann auch langfristig bleiben. Also man kann bei uns entweder einfach nur reinschneiden, passt zu heute, reinkommen ins Geschäft und mal ein bisschen durchverkosten, was es gerade so gibt. Oder man merkt sich vor, auch mit Freunden oder mit seiner, vielleicht mit den Arbeitskollegen und macht mal eine Besichtigung hier mit Weinverkostung.
Und kommen auch junge Menschen?
Ja. Ja. Absolut. Und ich glaube, das ist eben auch, wenn man so junge oft beobachtet, wie die sich auch in ihrem Urlaubsverhalten. Es ist nicht mehr so, ich fahre irgendwo an den Strand und lege mich da auf die Liege für 10 Tage, sondern ganz viel Fahrradfahren in Vietnam und Bergsteigen in Peru. Also das sind ja auch kulturelle Aspekte dabei und Südtirol hat von dem ja auch alles. Also man kann hier wirklich alles machen und die vielleicht wirklich zum Fahrradfahren oder zum Bergsteigen kommen, wenn das Wetter mal passt, kommen die ganz gerne auch hier vorbei und machen einen kulinarischen Ausflug.
Um nochmal zum Schluss nochmal zu dir zu kommen, um die Klammer zu schließen. Was machst du denn so, wenn du mal hier zu Hause bist?
Wenn ich länger Zeit habe, fahre ich sehr, sehr gerne Motorrad.
Was hast du für eine?
Eine alte, also nicht cool alt, also eine 2007er ER6N, das ist eine Kawasaki Naked, die mich mal von kleinen Touren, aber auch bis ans Nordkap gebracht hat, also die geht noch.
Cool.
Die steht auch in meiner Garage, am 1. April geht's wieder los, wenn das Wetter passt. Ich wandere unglaublich gerne, also ich brauche die Ruhe, also wenn ich nicht auf die Straße zurück möchte, dann brauche ich die Ruhe und das ist für mich heute der Punkt, warum ich nicht wegziehen könnte, wenn nicht in ein anderes Gebiet mit den Bergen. Also für mich war es immer entweder Großstadt oder Berge, sehr unterschiedlich natürlich, aber die Berge, da gehe ich auch wirklich alleine sehr gerne rauf, so weit wie möglich, ohne Musik, ohne nichts. Und dann genieße ich einfach die komplette Ruhe, also komplett entschleunigen. Das brauche ich und das liebe ich.
Du bist auf der Welt viel unterwegs. Was sprichst du für Sprachen?
Also ich spreche Deutsch, Italienisch, Englisch. Ich hab noch Französisch gelernt und auch mal ein bisschen Russisch. Also Französisch kommt mir jetzt letztendlich immer mal öfters unter und ich kämpfe mich durch. Also das wird so die nächste Sprache, die ich vertiefen möchte wieder. Aber wir haben über 60 Länder, die wir beliefern, ganz, ganz viel. Ist natürlich
über
Englisch.
60.
Mhm. Aber wie gesagt, teilweise ganz klein,
klar,
so eine Palette.
Ja.
Und dann wieder größere.
Ja.
Aber Englisch ist schon so die Hauptsprache, ja.
Was ist der spannendste Markt, den ihr noch nicht beliefert? Gibt's da was, wo ihr sagt, da würden wir gerne rein? Da gibt's das größte Zukunftspotenzial sozusagen?
Ich glaube, dass tatsächlich in einigen afrikanischen Ländern ein großes Potenzial liegt, wo wir aber auch nicht so wirklich viel darüber wissen. Also wir haben uns schlau gemacht, es ist schwierig reinzukommen über Bezahlungen und so weiter. Also Verwaltung ist da auch schwierig. Wir sind in sehr vielen Ländern, aber wir haben auch ganz, ganz spannende, wo ich unbedingt mal hin möchte, wie Aserbaidschan, Kasachstan. Kasachstan, starker Markt eigentlich. Also man trägt keinen Sand ans Meer, aber ich glaube, Südafrika wäre auch ganz toll, weil die einfach mit Wein viel zu tun haben und Wein verstehen und was Wein auch bedeutet. Ich glaube, das könnte auch spannend sein, aber das sind alles eigentlich Länder, wo man wenig, aber gute Markenarbeit, glaube ich, betreiben könnte.
Du bist ja noch jung. Du stehst ja am Anfang deiner Karriere sozusagen. Wo ist denn dein oder was ist dein beruflicher Traum? Wo soll's hingehen?
Super schwierig, weil für mich ist jeder Tag hier eigentlich eine Entwicklung. Ich warte immer noch drauf, dass ich das Gefühl habe, ja, jetzt habe ich ausgelernt. Aber das ist das Schöne eigentlich in dem Thema und auch im Verkauf allgemein. Man hat nie alle kennengelernt, man hat nie jeden Jahrgang verkostet und dann kommt schon der nächste. Und ich glaube, ich würde aktuell sagen, es kann mal alles so bleiben, wie es ist. Also ohne jetzt irgendwelche hierarchische Stufen zu meistern, mache ich trotzdem jeden Tag einen Schritt in meiner Karriere hier intern. Und ich glaube, ich kann sagen, es darf mal alles so bleiben, wie es ist.
Das ist schön, wenn man das sagen kann.
Das heißt nicht, dass ich keine Träume habe, aber ich bin arbeitstechnisch sehr, sehr zufrieden.
Welche Botschaft würdest du jungen Frauen mitgeben, die auch international gerne arbeiten möchten und vielleicht auch nicht in so einer typischen Frauendomäne wie Mode oder was weiß ich?
Einfach die Branche aussuchen, die ihnen Spaß macht, wo sie dafür brennen und dann international brennen. Also es ist nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe Idioten getroffen, aber die treffe ich auch vor der eigenen Haustür. Ich muss sagen, ich hatte keine Hürden, keine Herausforderungen, die nicht zu meistern waren, weil ich eine Frau bin. Nee, einfach Spaß dran haben, gut vorbereitet sein. Man wird manchmal ein bisschen mehr geprüft vielleicht. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich immer mehr auf den Moment, wo ich es dann geschafft habe, Leute zu überzeugen und amüsiere mich dann drüber, wie die dann überrascht sein können teilweise. Also jetzt, ich muss auch sagen, ich bin jetzt 32, das ist anders wie damals mit 22. Damals wurde ich aber vielleicht nicht ernst genommen, teilweise nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich einfach
so jung.
Sehr jung auch war. Und das Gute am Altern ist, man wird ernster genommen.
Wir machen immer noch am Schluss drei spontane Fragen,
wow,
die du ganz schnell beantworten sollst, bitte. Wenn dein Leben ein Wein wäre, welcher wäre es heute und warum?
Champagner, weil ich das mengenmäßig wahrscheinlich am meisten trinke und sehr aufregend für mich ist. Also
ja?
Ja. Das macht mich einfach nie müde, gleich wie diese Arbeit. Das ist, die Arbeit macht zwar teilweise müde, aber es ist immer spannend, es ist immer aufregend, es ist immer bubbly.
Es war prickelnd.
Ja, genau.
Ein Land, in dem Wein ganz anders erlebt wird, als du es erwartet hast. Und wieso?
Wow, schwierig. Türkei vielleicht.
Ja?
Ich war letztes Jahr zum ersten Mal in der Türkei, habe gedacht, da, keine Ahnung, muslimisches Land, gar kein Alkohol. Dann die erste Info war, doch schon Alkohol, vor allem Whisky.
Oh.
Konsumgut oder halt alkoholisches Getränk. Ach. Viel Eigenproduktion auch und doch schon starkes Interesse. Spannend für mich, die sind halt Wein von den Infos her noch 20 Jahre hinten von, was da schon so alles hinkommt und wie Wein eingesetzt wird und so. Aber auch da großes Interesse. Doch, es hat mich positiv überrascht.
Hotelzimmer oder zu Hause?
Auch nicht so leicht tatsächlich. Also ich liebe es wirklich in Hotels zu schlafen, wenn sie sauber sind und gute Matratze haben. Aber ich lebe seit 2 Jahren in meiner eigenen Wohnung. Und nachdem ich circa ein Jahr gebraucht habe, mich da auch zu Hause zu fühlen, komme ich jetzt gerne nach Hause.
Liebe Julia, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
Und ich bedanke mich auch bei allen anderen, die uns zugehört haben. Die nächste Folge des SWZ-Podcasts erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, dann gibt's jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.